Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 508. Heute mit der Review zu WWE Survivor Series Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, läuft jetzt bei dir auch Ozzy Osbourne in Endlosschleife?
Nee, sondern eher, wir sagen euch an den lieben Advent, siehe, die erste Kerze brennt. Das läuft bei mir.
Ist auch sehr passend, Wargames zum ersten Advent, wieso denn auch nicht? Die Survivor Series unter neuem Konzept ist Geschichte. Wir werden heute darüber sprechen, über die zwei großen Wargames-Matches und natürlich, was sonst noch so geschehen ist. Ansonsten hier wie immer die Hinweise, was es sonst noch so gibt. Nächste Woche, Kai, da holen wir beide das nach, was wir vor 2 Monaten eigentlich machen wollten. Wir sprechen über Triple H und seinen Einfluss auf das WWE-Produkt, korrekt?
Ja, genau. Was sich so geändert hat, was sich ändern wird, gab ja auch wieder jetzt im Anschluss die Pressekonferenz, wo es ja auch hieß, weil das war ja so ein bisschen meine Angst, ne? Ja, machen wir jetzt jedes Jahr Survivor Series als Wargames? Bitte, bitte nicht. Hat er jetzt auch noch nicht bestätigt, von daher erstmal eine gute Sache. Also ich glaube, es waren schon interessante Monate, aber ich glaube, es werden auch noch interessante Monate. Deswegen macht es, glaube ich, da viel Sinn, mal so ein kleines Resümee zu ziehen.
Genau das. Das holen wir nach. Letztes Mal ist es, glaube ich, ins Wasser gefallen, weil ich krank war, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Wie immer.
Entschuldigung, ich habe ein Kind, das jetzt auch schon wieder krank ist. Also mal gucken, ob der Podcast stattfindet. Wir werden es sehen. Aber wir haben zum Glück ein Wochenende Podcast schon vorproduziert. Den könnte ich notfalls einschieben. Also alles easy. Ansonsten nächste Woche, es gibt auf Patreon und Steady den Tod der ECW, da sprechen Shaggy und ich drüber, und Year One AJ Styles, also zwei sehr interessante Bonus-Episoden, die es da zu hören gibt, und wenn ihr möchtet, unterstützt uns da natürlich gerne. Ansonsten gibt es natürlich nächste Woche auch dann hier auf unserem Interviewkanal das Interview mit Michael Oku, kostenlos, und auch auf unserem YouTube-Kanal da eben auch zu hören. Schaut auch ruhig mal auf dem Kanal vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es uns bei Spotify zum Beispiel, bei Apple Podcasts eben auch. Da sind jetzt schon die ersten Interviews online. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, wenn ihr das hier auf YouTube hört, Daumen da lassen, Kommentar da lassen, ihr kennt das ganze Spiel. So, jetzt sind wir auch an der Stelle durch mit der Werbeeinblendung hier. Lass uns mal loslegen hier. Also, die Survivor Series, einer der großen Big Four Pay-Per-Views. Und ich muss sagen, ich habe mich heute fast ein bisschen gewundert, als ich aufgestanden bin und das Network angemacht habe und dachte mir so, ach, 3 Stunden, 15 Minuten. Und das ist ein Big Four? Ich weiß ja nicht.
Ich fand das super. Weil es ist das gleiche Problem, müssen wir nicht drüber reden. Es ist weiterhin da, es wird sich auch nicht ändern. Langweilige Trailer, du hast es auch beim Discord geschrieben, der immer gleiche Liv Morgan-Einspieler. Man denkt sich, die ist nicht mal auf der Card, Leute. Also da hat man wirklich irgendwann mal 5 Dinger zusammengedreht und geschnitten. Und die nutzt man jetzt auch. Ähnlich wie bei The Miz zum Beispiel, wo wir irgendwelchen Einspieler bekommen.
Cody, schöne Grüße.
Ja, genau. Also, ne? Und da ist so ein bisschen das Problem. Das nervt weiterhin. Deswegen, ich habe auch gestern nur das erste Match gesehen live und bin dann schlafen gegangen. Ich dachte auch erst, ah, Mann, so auf dem Discord, gar nicht so viel los am Anfang. Und als ich dann heute Morgen reingeschaut habe, habe ich gedacht, ach Mann, haben doch Leute live geguckt. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger wach bleiben sollen. Also, sorry, geht auf meine Kappe. Nichtsdestotrotz, es ist schon angenehm, dass man dann, wenn man es am Tag danach schaut, durch die Dinger skippen kann. Also durch diese ganzen Werbetrailer.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist einiges dabei und vor allem sehr, sehr vieles, was man jetzt schon sehr oft gesehen hat. Was wir auch schon zuletzt gehört haben bei früheren Wargames-Events, war natürlich Warpicks von Ozzy Osbourne als Musik. Ich musste nur so ein bisschen lachen, weil wir haben ja immer gesagt, so ja, NXT, das wird auch stark geprägt durch den Musikgeschmack von Triple H. Und WWE war jetzt zuletzt eher so weichgespülter Pop, wenn überhaupt. Ja, und jetzt haben wir plötzlich sowas wie Warpicks hier. Passt ja eigentlich gar nicht so ins WWE-Produkt, oder?
Aber passt ja anscheinend zu Wargames. Wir hätten nur noch William Regal gebraucht, der Wargames sagt. Aber das hat dann ja wenigstens Triple H auf Twitter geteilt. Das gesagt, es ist nicht das Gleiche ohne ihn oder es geht nicht ohne ihn.
Das fand ich übrigens auch sehr schön. Ne? Auch da brechen so ein bisschen die Grenzen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr nett. Und wir wissen ja auch, dass William Regal für Triple H auch sehr wichtig gewesen ist. Die beiden waren ja auch zeitweise bei der WCW mal ja, so ein Mini-Stable, ein Tag-Team unterwegs. Ja, lass uns gleich durchstarten, weil man muss mal wieder sagen, also die Kickoff-Show, die konnte man auch getrost kicken. Da war nicht so viel dabei. Es gab ein Interview mit Ronda Rousey und Shayna Baszler. Es gab auch noch was mit Shotzi Blackheart. Aber ansonsten nichts wirklich, was man da jetzt gesehen haben müsste, außer jede Menge Gequatsche. Und jede Menge Gequatsche habt ihr uns natürlich hier am Mikrofon. Wir machen das pointierter und haben auch eine angenehmere Stimme als Booker T vor allem. Dann lass mal loslegen hier. Also wie gesagt, Trailer Ozzy Osbourne Warpigs mochte ich, hat mir gut gefallen. Wir starten gleich durch, nämlich mit dem ersten Wargames-Match, nämlich zwischen ja Team Bianca und Team Damage Control, so würde ich es einfach mal sagen. Kai, wir haben hier zwei Gruppierungen, wir haben schon gesagt, hier da ein bisschen notdürftig zusammengeschustert. Also ich erinnere nur an Nikki Cross zum Beispiel, die noch im Nachgang mit zu Damage Control mit dazugekommen ist, mit Rhea Ripley, die mit dazugekommen ist, nachdem sie erfahren hat, dass Mia Yim auf Seite von Bianca, Asuka und Alexa Bliss mit dabei gewesen ist. Und natürlich, wir haben auch schon im Preview-Podcast groß und breit spekuliert, Becky Lynch ist zurück. Und Becky Lynch sollte hier auch eine ganz entscheidende Rolle im Match spielen. Erstmal, wie groß war deine Überraschung, dass hier Becky Lynch jetzt dabei ist und dass sie dann eben auch auf Seiten der Faces angetreten ist?
Nicht groß, weil man es erwartet hat und wir das lang und breit in der Preview auch besprochen haben. Von daher, ja, bin ich dann damit reingegangen. Gut, es wird eben Becky Lynch. Finde ich gut, finde ich passend, vollkommen okay. Ich dachte ja auch, das war übrigens das Schöne, das muss man ja auch loben, ne? Bei unserem Headlock-Tippspiel hat sich ja der Nuno, der weiß ja natürlich, ich hasse ja Wargames. Ich mag's nicht. Nicht, ich hasse es schon auch auf eine Art. Und hat dann sich eigentlich ganz schicke Bonusfragen ausgedacht, wo es immer darum geht, wer fängt an, wer kommt als letztes und wer ist am Pin beteiligt. Hat auf jeden Fall das Match für mich interessanter gemacht, zum Teil. Und natürlich auch bei unserer, bei unserer Fehde, muss man ganz klar sagen, wir stehen punktgleich auf Platz 3, ne? Also wir beide teilen uns das, ein Teil des Treppchens. Also kann ich jetzt gar nicht viel angeben und sagen, oh toll, ich habe auf jeden Fall nur gesehen, du hast in der Preview of Theory getippt, hast du bei Kicktipp nicht gemacht.
Ich hab mich so geärgert, ich muss gerade direkt kotzen. Ne? Ich habe gestern Abend, so ich habe pünktlich diesmal getippt, zur Abwechslung mal, ne? Also ich brauchte keine Erinnerungsmail vom Nuno, so Olaf, jetzt tipp doch mal endlich. Ich habe gestern erstmal, glaube ich, um nachmittags getippt und dann abends so liege ich so im Bett und denke mir so, ach, irgendwie Grübel. Aber bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich guck noch mal rein. Und dann so, Seth Rollins. Theory. Tja. Seth Rollins. Also, der Kai ist ein kluger Mann. Der hat sonst auch recht. Komm, ich gehe mal den anderen Weg. Und da, ich hab mich so geärgert. Ich habe mehrere Tipps geändert. Und der war unter anderem dabei. Und ich hab so gekotzt im Nachgang, dass ich wieder was geändert habe. Naja.
Und letztendlich war ja der Olaf der kluge Mann, weil das war auch ja schon. Auch gerade bei dem Mensch so ähnlich, wie du gesagt hast, ne? Dass sich da Theory so ein bisschen durchsneakt und sich da irgendwie den Sieg ergaunert. Tja, hättest du es richtig gehabt, hättest du mehr Punkte als ich, hättest du mehr angeben können.
Ja.
Hast du aber nicht. Selber schuld. Aber egal, kommen wir hier zum Beispiel. Ich habe dann auch so ein bisschen spekuliert, habe mir gedacht, ah, Becky Lynch, die wird natürlich jetzt irgendwie als Letzte reinkommen. Die muss ich ja auch erstmal schon. Habe ich gedacht, den Bonuspunkt, den nehme ich ganz klar mit. Habe ich auch gemacht. Aber was man sagen muss, so wirklich geschont hat sie sich ja nicht, ne? Also die hat sich da nicht lumpen lassen, ist ein Tablespot gesprungen, oben vom Käfig, ein Senton, also dafür erstmal Respekt. Und generell, wir hatten auch wieder, ich glaube, das hast auch du angesprochen in der Preview, wir hatten auch wieder den Io Shirai, Io Sky, Moonsault vom Käfig oder Sprung vom Käfig, der natürlich nicht fehlen darf. Aber sonst so generell, wie ist deine Meinung zum Match?
Mir plätscherte das Match viel zu lange vor sich hin. Also das war hier und da auch ein bisschen botchy, muss man sagen. Also selbst wenn so eine Könnerin wie Io Sky so eine simple Aktion wie diesen Handstand Dropkick in der Ecke.
Was war da? Was sollte das? Ich habe das nicht verstanden. Also weil die hat den ja mehrfach angesetzt und also Leute, bin kein Wrestler. Nee, ich würde mir dabei sofort einen Kreuzbandriss holen, müssen wir nicht drüber reden. Aber in meiner Laienmeinung als Podcast, der hier schön in seiner Stube sitzt. Das ist doch nicht so ein schwerer Move, oder?
Ich glaube, die hat sich an der Hand verletzt. Also die hat danach, hat sie an ihrem Daumen und an den Fingern rumgezogen. Ich vermute, die ist vielleicht abgerutscht und hat sich das Handgelenk verdreht, die Finger verdreht oder sonst irgendwas. Weil,
okay.
Die, also ist nur eine Vermutung. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gibt nichts, wahrscheinlich ist es so eine kleine Blessur, die man einfach mitnimmt oder so. Aber mir ist das danach aufgefallen, weil ich auch drauf geachtet habe. Es sah so aus, als hätte sich da die Hand zurecht gerückt, so ein bisschen. Wie gesagt, mein Problem war wirklich, dass das Ewigkeiten vor sich hingeplätschert hat. Das war wrestlerisch hier und da ein bisschen rough, muss man sagen. Ne, da waren auch ein paar Aktionen dabei, die sehr derbe gewesen sind. Gerade anfangs zum Beispiel auch die Powerbomb zum Beispiel von Bianca gegen Dakota. Da ist sie auf jeden Fall nicht besonders gut gelandet. So ein paar Botches waren eben auch dabei. Auch das zum Beispiel. Wir haben dann einen schönen diesen Square-Off gehabt zwischen Asuka und Io. Das wollen wir ja alle sehen, weil wir wissen, die beiden haben geile Chemie zusammen, das ist immer Action. Und dann haben wir ja Nikki Cross gehabt, die Waffen mit reinbringt. Und für mich war dieses Match sehr formelhaft, wie wir das schon bei NXT gesehen haben. Also irgendwann kommen die Waffen rein, dann die Heels immer wieder aufgrund ihrer Überlegenheit dominant, kommen wir wieder zurück, die Babyfaces müssen immer wieder ausgleichen. Das hat mich hier tatsächlich so ein bisschen gestört, weil da... Das war nicht katastrophal schlecht in meinen Augen, sondern es war insgesamt durchaus okay, wenn nicht sogar in Phasen gut. Aber mir hat so ein bisschen der Fluss gefehlt. Und mir haben auch so ein bisschen diese großen Momente gefehlt, wo man jetzt sagt, ach ja, dafür gucke ich jetzt eine halbe Stunde, um dann zum Finish zu kommen. Wie war das denn bei dir?
Ja, recht ähnlich. Also ich fand, es war ein klassisches Wargames-Match, was man hier hatte. Mit Aktionen, die man dann so schon kennt. Das ist ja wirklich das Klassische. Du hast dann die Aufeinandertreffen von Leuten, wo du sagst, ach geil, jetzt geben wir denen mal ihre Zeit. Dann hast du natürlich auch deine Double-Triple-Aktion, wie dieser eine Tower of Doom, der angesetzt wurde, der dann aber so ein bisschen auch auseinandergefallen ist. Also das ist ja vollkommen okay. Und dann auch gerade, ich mag ja auch eigentlich, um jetzt Sachen herauszunehmen, ich mag bei Wargames, ich mag es auch, wenn sie sich quasi in der Mitte prügeln. Auf diesem Gang, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja.
Also damit kann man ja auch schön spielen. Hatten wir auch später beim Männer-Match noch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber so war es dann doch sehr Schema F mit dem klassischen, jetzt haben die den Vorteil, dann sind die dran. Oh ja, jetzt kommt wieder jemand rein, bringt die Waffen mit, dann arbeiten wir uns an diesen Waffen ab, dann kommt irgendwann jemand anderes, der bringt dann den Tisch mit rein, dann arbeiten wir uns an dem Tisch ein bisschen ab. Also es war natürlich nicht schlecht, es war auch vollkommen okay, klar, es war ein bisschen botchy, es gab auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Powerbomb war gegen Bailey, wo sie auch so fies auf dem Nacken, auf dem Kopf gelandet ist.
Von Bianca war das, aus dieser Tower of Doom-Geschichte heraus, ja.
Genau, stimmt. Also, wo ich mir auch gedacht habe, oh, das sah irgendwie als fies aus, weil da war auch direkt ein Ref bei ihr. Und ich habe mir gedacht, Nacken ist ja schwierig, wissen wir alle. Hoffentlich ist da nichts passiert, aber wirkt dann erstmal ganz okay noch weiterhin. Und sonst, ja, also, so gegen Ende mochte ich dieses, nennen wir es Zusammenarbeiten und sich gegenseitig toppen von Bianca und Becky, wo es dann eben wie erst den KOD geben soll, der dann gekontert wurde, also weil dann auf den Füßen gelandet wurde, dann rein in den Manhandle Slam, dann das gleiche nochmal Manhandle Slam ausgekontert, dann aber rein in den KOD, dann in den Table Spot. Das war schon vollkommen okay und es war auch gut zu zeigen, Becky ist da und Becky ist auch wieder fit. Ne? Also die ist auch auf der Höhe, finde ich. Nur weiß, also ich hätte mir dann trotzdem gern Spotlight auf anderen Sachen gewünscht. Also ich dachte ja wirklich hier, wir kriegen auch teilweise die große Rhea Ripley Show, dass sie mal eben nicht nur die Männer vermobbt da beim Judgment Day, sondern dass sie auch mal gegen die Frauen viel zeigen kann. Und ja, die hat ja auch ihre Power gezeigt in ihrer Aktion. Aber ich dachte, wir kriegen hier wirklich, wie ich gesagt habe, die große Rhea Ripley Show.
Nee,
es wurde dann aber sehr überschattet von Becky ist wieder da.
Ich wollte gerade sagen, es war nämlich tatsächlich die Becky Lynch Show. Das finde ich nämlich auch. Also, dass sie hier reingekommen ist. Sie hat natürlich jetzt nicht nur dominiert, muss man hier nochmal betonen, weil sie hat ja auch den Riptide eingesteckt, ist dann von Asuka gerettet worden. Sie hat auch den Rose Plant auf dieses mittlere Stück quasi da kassiert von Bailey, ist auch nochmal von Asuka gerettet worden. Also, das hat man ja schon relativ clever gemacht. Auch, dass Rhea, die ja durchaus vorher dominant gewesen ist, weil die ist, finde ich, der andere, das Gegenstück dazu gewesen. Da hat man schon gemerkt, oh, das ist so eine, mit der möchte man vielleicht in diesem Match nicht unbedingt im Ring stehen. Die war schon sehr dominant, auch in den Aktionen hat man gemerkt, dass man einen starken Fokus drauf setzt. Man hat sie ja relativ clever, wie ich finde, aus dem Match dann erstmal rausgenommen, indem man den Poison Mist von Asuka hier eingesetzt hat, also das einmal ins Gesicht gespuckt und dann war sie ja erstmal so ein bisschen raus. Das, finde ich, hat man dann clever gemacht, damit du eben diese Dominanzphase runternehmen konntest. Was ich dann übrigens nicht mochte. Also zum einen, wir haben bis jetzt noch gar nicht über den großen Dive von Nikki oben vom Käfig gesprochen, den hatten wir auch. So,
stimmt.
Mitte des Matches ungefähr. Was ich übrigens noch ein bisschen albern fand, war diese Interaktion zwischen Nikki Cross, deswegen komme ich gerade auf die, mit Alexa Bliss und diese unfassbar großen Handschellen. Also klar, man muss diese Handschellen erstmal so machen, dass man die auch hinten sieht, deswegen waren die offensichtlich schwarz. Aber ist dir mal aufgefallen, dass Nikki und Alexa die quasi an der Kette festhalten mussten, damit die den nicht runterrutschen? Weil Alexa hatte hinterher die eine Handschelle bis um und den Unterarm gebunden quasi, damit, ja, und so dick war das Ding. Also die hätten da problemlos rausschlüpfen können.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, krieg die doch einfach ein Stück fester rein, also weiter rein.
Die waren aber auch einfach riesig groß.
Ja, aber ich finde diesen ganzen Handschellen-Spot komisch, weil das wirkte auch so sehr lang, wo dann Alexa immer versucht, die so wegzuziehen. Und ich mir denke, ja, dann lehn dich doch mit deinem gesamten Gewicht dagegen.
Ja.
Also das ja, keine Ahnung.
Mochte ich halt auch nicht. Ich finde ohnehin, Handschellen-Spots sind im Wrestling überhaupt nicht meins, weil davon haben wir 10 Stück und davon geht's 8-mal daneben. Einmal ist es okay und einmal ist es gut. Ja, und das hier ist eher so schwierig.
War cool, als Randy den Vater von John Cena gepantet.
Genau. Genau. Wir haben dann natürlich noch einen großen Spot gesehen, auch um hier Jim nochmal darzustellen, die, wie ich finde, durchaus solides Spotlight hier im Match bekommen hat, wo sie ja dann mit Rhea Ripley da am Ringen war mit dem Sleeper Hold und dann sind ja beide durch die Leiter gekracht. Hat für mich gepasst. Was ich wiederum nicht mochte, und da sind wir jetzt bei dir wieder angelangt, ist das Finish. Becky und Bianca zerstören hier im Alleingang Damage Control. Was ist denn das für ein Aufbau von Damage Control? Wir haben die jetzt als dominantes Stable gesehen und dann verhauen hier Becky und Bianca die noch Strich und Faden, ne? Die stacken und peilen die ab hier auf dem Tisch, um mal Roman Reigns zu zitieren, und dann gibt's den Leg Drop von oben. Krasse Aktion, auch eine coole.
Übrigens, da habe ich mich, also weil es auch eher so aussah für mich, aber es wird gelistet als Leg Drop, sah für mich aus wie ein Senton, deswegen habe ich Senton gesagt.
Ja.
Aber ja, es war ein Leg Drop.
Becky ist ja die Leg Drop Spezialistin. Ja. Und dann ist das Ding hier gelaufen. Pin gegen Dakota Kai. Wie gesagt, es gab vorher noch den KOD gegen Bailey, sodass die nicht komplett doof aussieht. Aber sorry, das ist halt ein Handicap-Match. Und die squashen die hier innerhalb kürzester Zeit weg. Why? Warum? Also ich meine, das ist
jetzt war ja auch ein bisschen das, was ich in der Preview schon vermutet habe, ne?
Ja.
Dass dann, oder was ich gesagt habe, was die letzten Monate oder Wochen das Problem war, dass Damage Control so stark und dominant präsentiert wurde am Anfang und in den Folgewochen. Und danach wurden die immer unwichtiger, ungefährlicher und blöder.
Und feiger auch. Also auch ne, sie waren jetzt einfach nur noch Chicken Shit Heels hier im Endeffekt und Kanonenfutter. Das hat mich unfassbar geärgert. Also man hat hier wirklich den monatelangen Aufbau von Damage Control, hat man Bianca und Becky hier zum Fraß vorgeworfen. Verstehe ich nicht. Hat mich geärgert. Also das Match an sich fand ich, ich sag mal, okay bis gut. Aber also persönlich aus meiner Analystensicht verstehe ich nicht, warum man hier Damage Control so zerlegt hat und das nicht cleverer aufgezogen hat. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht, um Becky und Bianca hier noch mal als Top-Dogs darzustellen. Auch Bailey, also die steht doch jetzt da wie der letzte Depp. Die hat ein Match, was sie da groß gewonnen hat damals bei Raw, Non-Title-Match. Also das hat die alles verkackt. Jo. Ich bin der große Anführer. Wir bringen hier die Kontrolle und wir die neue Damendivision. Und ja, jetzt haben wir hier wertlose Tag-Bells und eine Anführerin, die alles verliert. Ja, cool. Läuft. Jo.
Ja, ist nicht so gut, ne?
Da kann ich mich schon wieder aufregen. Das mache ich selten, aber das ärgert mich wirklich.
Ja, also das war ja genau das, was, wie gesagt, was ich auch in der Preview angesprochen habe. Das ist dann schon sehr komisch.
Ja.
Es wirkt eben alles sehr billig und sehr egal, dass da das Problem bei. Aber auch hier zu dem Match natürlich, ey, das Ding geht halt 40 Minuten, ne? Also, da waren coole Aktionen bei, aber auch da, meiner Meinung nach, da reicht ein Highlight-Video.
Ich habe mir sowohl hier als auch beim Männermatch gedacht, vielleicht mal probieren, ob man die Abstände auf 2 Minuten runterkürzt.
Ja.
Also, nur so als wie beim Rumble, wo es ja auch 2 Minuten und ein bisschen weniger manchmal ist, aber du weißt, was ich meine.
90 Sekunden.
Ne, aber wir hatten auch bei den Männern ja teilweise Momente gehabt, wo erstmal, da wurde sich einfach 1 Minute belauert oder so. Und ich glaube, das kann man alles ein bisschen raffen. Und 3 Minuten fand ich hier teilweise auch ein bisschen lang für das, was dann eben präsentiert worden ist. Genauso, was mir eben auch immer wieder mal aufgefallen ist, wenn du gerade in der Anfangsphase, da wurde dann der Fokus sehr stark auf ein kämpfendes Paar quasi gelegt, während die beiden anderen da hinten so ein bisschen Zeitspiel betrieben. Da wurde ein bisschen gewürgt, da wurde ein bisschen geschlagen, aber ich hatte gerade zu Beginn nicht dieses Gefühl von Chaos, was diese Wargames gerade in früheren Zeiten ausgemacht haben. Hinterher wurde das besser, als mehr Leute im Ring gewesen sind, aber hat hier so ein bisschen gefehlt und das Ende verstehe ich nicht, warum man da Bianca und Becky so extrem dominant dastehen lässt. Habe ich nicht ganz verstanden, halte ich auch für nicht besonders clever. Übrigens, Bianca hat in der Pressekonferenz angekündigt, dass sie als Traumgegnerinnen für WrestleMania entweder Rhea Ripley oder Charlotte Flair. Das sind so ihre Kandidaten. Und Becky hat auch ganz auf den Titel geäugt. War sowieso ganz nett. War jetzt nichts Gravierendes, was die beiden erzählt haben, aber das ist so ein Punkt. Auf jeden Fall, hier aus dem ersten Match geht Team Bianca siegreich hervor, dann eben per Pinfall von Becky Lynch an Dakota Kai. Klare Sache für Team Bianca, sag ich mal. Und dann geht's weiter. Wir kriegen erstmal hier einen Trailer zu Brock Lesnar, der auch nicht da gewesen ist. Wir kriegen nochmal ein Recap von den Geschehnissen von SmackDown, Kevin Owens, Sami Zayn, die kurze Unterredung. Und dann kommt was, das mochte ich sehr, muss ich es mal sagen, hier bei der Survivor Series. Das können wir vielleicht auch in einem Rutsch abfrühstücken.
Der sogenannte und passend zur Klamotte ausgewählte rote Faden.
Ja, und das mochte ich wirklich sehr. Das fing jetzt schon früh an, dass wir eben Backstage gehen. Wir sehen Roman Reigns und Paul Heyman im Hintergrund, der ohnehin die geilste Rolle überhaupt hat. Der guckt einfach immer nur merkwürdig.
Der trägt die Bells.
Das auch. Und Jey Uso. Und da ging es dann eben darum, dass Jey Uso hier Roman noch mal ins Gedächtnis, oder nicht ins Gedächtnis, ins Gewissen redet. Ja, man kann hier Sami Zayn nicht vertrauen. Und was sollen wir denn tun? Und dann sagt Roman, wir machen hier gar nichts. Ich mach das. Und ihr werdet Sammy hier in die Augen schauen und dann werden wir schon rausfinden, was die Wahrheit ist. Und dann macht Paul Heyman das, was er tut. Er zückt sein Handy und ruft Sami Zayn. Ja, und Kai, solche Segmente haben wir dann ja mehrfach in der Show gesehen. Vielleicht machen wir das gleich so in einem Rutsch hier durch.
Ja, es war ja letztendlich die Story, die wir auch schon seit Monaten haben. Jay sagt, Sammy kann man nicht trauen. Roman muss sich um das ganze Ding kümmern und sagt, hier, du machst das, was ich sage, und das Denken überlässt immer schön mir. Und dann hat er ja auch dann, nachdem Paul Heyman auch unnötigerweise seinem Handy sagt, ruft Sami Zayn an. Ich glaube, es geht auch einfach schneller, Sami Zayn auszuwählen. Außer du hast ein sehr großes Adressbuch, aber das weiß ich natürlich nicht bei dem Paul Heyman. Wird da ein bisschen was drin sein. Und dann sehen wir dann ja später am Abend, aber wir frühstücken jetzt an einem ab, dass dann Sami Zayn reinkommt. Der auch immer natürlich so ein bisschen bedröppelt wirkt, weil, ja gut, der kommt halt da zum Chef persönlich, ne?
Ja.
Und sagt dann auch, oder Roman stellt ja auch dann die Frage, hast du mit Kevin Owens gesprochen? Jo, hab ich. Letztendlich heißt es dann aber, ja, aber Kevin Owens hat eigentlich mit mir gesprochen. Er sagt, oder hat ihm einen Tipp gegeben, turn gegen die Bloodline, bevor die Bloodline gegen dich turnt. Ne? Was ja irgendwann passiert und wofür mein Herz wirklich nicht bereit ist, bin ich ganz ehrlich. Also das ist meine persönliche Red Wedding, um bei der Farbe zu bleiben. Und das war ja auch die Sache, wie Roman auch schon zu Jay gesagt hat, ich werde dann Sammy in die Augen schauen, dann werde ich entscheiden, ob er lügt oder nicht. Und er entscheidet sich eben dann, Sammy zu glauben. Was mich übrigens sehr gewundert hat, noch ganz kurz dazu, ich dachte immer, Sammy wäre viel kleiner als Roman.
Er ist nur viel schmaler als Roman, aber da ist nicht so viel, das sind vielleicht so 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter.
Ja, ja, genau.
So. Nee, was ich dann wiederum spannend fand, war ja, er hat ihm ja scheinbar geglaubt, aber er hat ihn dann ja umarmt. Und dieser Blick, ne, den er dann.
Das ist ein Roman Reigns Blick.
Genau, das ist der, was wird der Roman wohl machen hinterher, Blick. Ne? Und dann haben sie aber gesagt, so, komm, ne, wir machen das jetzt und ab geht's. Und dann später gibt's ja nochmal die Unterredung, wieder mit Jey Uso. Und dann fragt Jey ihn ja, und hat er dich auch angelogen? Und dann sagt Roman auch das wiederum. Ich finde das unheimlich clever, wie man das gelöst hat, weil man so viele Fragen offen gelassen hat. Und Roman sagt ja einfach nur, ja, ich habe ihm in die Augen gesehen und alles gesehen, was ich sehen musste. Und so, ja, und was heißt das jetzt? Na, und ja. Mochte ich sehr. Ich finde, das hat man sehr, sehr clever aufgelöst hier mit 3 kleinen Segmenten. Die waren, lang waren die, 2, 3 Minuten oder so. Aber man hat einen schönen roten Faden, Hinführung Richtung Main Event. Fand ich richtig, richtig gut. Kann ich nicht anders sagen.
Und das stimmt.
Das werden wir auch gleich noch in der Review hier quasi zum Main Event sagen. Also generell, storytechnisch hat man hier wirklich sehr viel richtig gemacht. Auch wenn es natürlich in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als wir uns das vielleicht alle ausgemalt haben. Aber das ist ja manchmal auch ganz nett. Ja, und kommen wir damit dann doch zum nächsten Match. Finn Balor trifft auf AJ Styles. AJ Styles begleitet von Gallows und Anderson und Finn Balor begleitet von Dominic Mysterio und Damian Priest. Rhea Ripley ist backstage geblieben, genauso wie Mia Yim. Ja, und Kai, hier haben wir uns ja gefragt in der Preview, wie viel Eingriff wird es geben und wie negativ wird das Match beeinflussen? Es hat Eingriffe gegeben, es hat Chaos gegeben. So ein bisschen als Abschluss des ersten Drittels des Matches, würde ich mal sagen. Davor haben wir so ein bisschen Aufbau gehabt, also AJ Styles bearbeitet das Bein von Finn Bella bearbeitet den Rücken von AJ Styles, wiederum schon so ein paar Andeutungen, aber gerade dann in der Phase, als AJ Styles hier auf dem Weg dahin war, das Ding hier zuzumachen, nämlich per Phenomenal Forearm, da hat ja dann Dominic Mysterio eingegriffen, hat AJ vom Apron gezogen und Damian Priest hat den Ref abgelenkt und dann gab es ja einen großen Brawl, es ging draußen das Publikum und dann hat man ein Einzelmatch. Und jetzt frage ich dich erstmal, hat denn dieses Einzelmatch das befriedigt, was du dir davon gewünscht hast?
Ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich habe mir schon mehr erhofft. Letztendlich habe ich ja auch komplette Schwarzmalerei betrieben und meinte, das Ding hier 10, 12 Minuten, das war's. Die haben 18 bekommen, das freut mich erstmal. Aber ich habe lange gebraucht, um über diesen Punkt hinwegzukommen, dass ich mir sage, ja, ist ein Raw-Match. Weil was für mich so ein bisschen der Turning Point war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt merke ich, jetzt haben sie einen Gang hochgeschalten, weil lange Zeit hatte ich diese Meinung und habe mir auch schon gedacht, ja, was kannst du im Podcast dazu sagen, wie ist deine Meinung dazu, ne? Und meine Meinung war lange Zeit, ja, war vollkommen okay, aber haben nicht einen Gang hochgeschalten. Das kam dann doch noch und zwar ungefähr bei diesem doppelten Pele-Kick. Mhm. Und ich fand, ab da hat man gemerkt, jetzt passiert noch mal mehr. Jetzt werden auch die größeren Aktionen ausgepackt. Jetzt werden auch die Signature-Aktionen ausgepackt. Wie dann zum Beispiel dieser Moonsault.
DDT
AJ. Solche Sachen. Also der Gutbuster zum Beispiel von Finn Balor. Also das wurde dann schon auch alles besser. Ich hätte mir einfach noch mehr erhofft. Und ich glaube auch, dass da noch mehr drinsteckt in der Paarung zwischen den beiden. Da bin ich mir ganz sicher. Es war nicht ganz das, was ich erwartet habe, weil ich auch recht hohe Erwartungen hatte, bin ich ganz ehrlich. Aber ich hatte dann doch meinen Spaß damit.
Was ich sehr mochte, war, dass die Aktionen aus dem ersten Drittel des Matches, also vor dem Chaos quasi, dass die auch Einfluss auf den Rest des Matches genommen haben. Also dann zum Beispiel, dass dann ein Stomp nicht richtig durchgeführt worden ist oder dass eben ja einfach der Calf Crusher dann nochmal angesetzt worden ist, der dann nochmal mehr Nachdruck bekommen hat und solche Sachen. Das hat mir eigentlich hier ganz gut gefallen und hat es dann auch für mich nochmal aufgewertet. Also man hat nicht quasi das vergessen, was vorher passiert und ist dann einfach aufs Gas getreten, sondern man hat da auch wirklich noch das im Hinterkopf gehabt. Ich habe das auch so ein bisschen im Gefühl gehabt, so okay, ich habe meine Befürchtung war tatsächlich, dass es nach diesem Chaos relativ schnell vorbei ist, aber die haben sich ja dann doch schon noch eine längere Zeit hier dann miteinander abgemüht, sage ich einfach mal. Aber das war wrestlerisch, war das absolut in Ordnung. Wir haben da auch Aktionen gesehen, wie diesen 450, den AJ gestanden hat, in den Shotgun-Dropkick, der Coup de Gras, der Calf Crusher hinten dran, auch da lang gehalten.
Ein schöner Calf Crusher.
Absolut. Also, auch nachgezogen ein paar Mal. Ja.
Ganz genau. Nicht dieses klassische John Cena STF, ich halte dich einfach nur fest, sondern wo du merkst, nee, der versucht auch gerade da was zu bewirken.
Genau. Und dann auch dieser fiese Kickout quasi daraus, indem man einfach AJ Styles Kopf nimmt und den ein paar Mal ordentlich auf den Boden knallt, mochte ich. Und für mich ging es dann am Ende ein bisschen überraschend zu Ende. Es gab ja dann diesen Schlagabtausch und dann daraus ja schlussendlich den Phenomenal Forearm und dann den Sieg. Ich hätte hier durchaus noch 3-4 Minuten gebraucht. Also ich finde, die waren auf einem guten Weg, dass es ein sehr gutes Match wird. So war es dann eben ein gutes Match, wo man sich aber denkt, ach, guck mal, wenn er Schnippen gehört hat, war ich das.
Gehe ich komplett mit. Also weil ich habe auch in meiner dummen Denker, ich dachte, das muss ja was Großes werden. Ich habe ganze Zeit auf den Styles Clash gewartet.
Ja.
Ich dachte, ja, der wird ja kommen. Also damit wird jetzt hier der AJ gewinnen, weil AJ gewinnt ja immer vor 2019. Also da habe ich irgendwie gedacht, ja gut, das wird hier ganz klar den Styles Clash geben. Und auf einmal gab es den Phenomenal Forearm, so ein bisschen aus dem Nix. Und dann war es vorbei. Und ich dachte, ach, schade, weil jetzt hatten sie mich eigentlich. Und jetzt gibt mir noch diese 2-3 Nearfalls. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Und das war auch das, was ich eingangs meinte. Ich glaube schon, dass hier noch Potenzial drin steckt, das Ding noch mal zu steigern.
Ja, das glaube ich mich auch. Und gerade das Thema Nearfalls ist hier auch sehr, sehr kurz gekommen in meinen Augen. Also da hat ein bisschen was gefehlt, noch ein bisschen Dramatik. Ich gehe aber fast davon aus, man wollte nicht, dass man hier die Show stiehlt, sondern man wollte so auf einem guten Level bleiben sozusagen. Aber man hat denen wahrscheinlich gesagt, Leute, geht nicht all in, weil der Fokus liegt auf den Wargames-Matches. Ne? Wir sind hier nicht bei der Survivor Series AJ gegen Finn, sondern wir sind hier bei den Wargames. Und deswegen macht hier was Gutes, dass alle Leute zufrieden nach Hause gehen, aber schlagt jetzt den Ball hier nicht sonst wohin. Ne?
Aus dem Park.
Ja, ich wollte das nicht ganz so übersetzen, deswegen habe ich das gelassen. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Aber es war ein gutes Match, was dann auch gerade gegen Ende dann nochmal an Fahrt zugenommen hat. Kann man sich anschauen und die Entwicklung innerhalb des Matches war auch gut. Das kann man absolut so machen. Ja, machen wir weiter. Wir haben hier nochmal einen Trailer zum Rumble, den haben wir auch zweimal gesehen am Abend. 28. Yes. Januar. Kai, wir haben jetzt eine unheimlich große Lücke hier zwischen der Survivor Series und dem Rumble, ne? Ungewohnt.
Das stimmt. Ja, es ist aber auch. Jetzt sage ich, es ist angenehm und dann irgendwann denke ich mir, ach man, irgendwie vermisse ich so ein bisschen über Pay-Per-Views zu reden. Aber ich sag mal, wir werden ja noch Deadline haben, wir werden noch Winter's Coming haben, also.
Das sogar in einer Woche.
Ja. Leute, wir waren aber ein bisschen besser.
Wir werden uns nicht loswerden, Kai, auch zu Weihnachten nicht und auch 2023 nicht.
Genau. Und wir haben, wir haben sowieso noch Jahresrückblick, Jahresvorschau, wo wir jetzt gesagt haben, es macht vielleicht Sinn, gewisse Sachen aufzusplitten. Ich glaube, wir haben da schon noch ein bisschen was zu bereden.
Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, machen wir weiter. Wir haben auch da noch was zu bereden. Das nächste Match ist der Kampf um die SmackDown Women's Championship. Ronda Rousey, begleitet von Shayna Baszler, trifft auf Shotzi. Und wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, das könnte vielleicht sogar ein Squash werden. Und das ist vom Aufbau her ziemlich lahm. Wir haben jetzt noch gesehen, wie hier der Arm gebrochen worden ist von der armen Raquel Rodriguez. Boah, das war ein schwieriges Match, weil da wurde sehr viel daneben gehauen. Also die beiden haben in meinen Augen gar keine Chemie. Fing ja schon zu Beginn an, wo so ein Kick daneben gegangen ist, dann so ein Powerslam aus der Aktion heraus, der mehr oder weniger daneben gegangen ist. Und dann gegen Ende natürlich dieser absolut desaströse Apron DDT, wo Ronda, glaube ich, einfach gar nicht gewusst hat, wie sie nehmen soll. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber das wirkte eher so wie Shotzi hat das vorgeschlagen, Ronda hat gesagt, klar, kein Problem, ich weiß, wie man DDT nimmt und war dann davon komplett überfordert. Wir dürfen nicht vergessen, Ronda ist noch nicht so ewig lange Wrestlerin. Sah ganz merkwürdig aus. Also ich habe mich hier mit dem Match.
Hat's dann genommen wie ein Stunner, fand ich.
Ja, whatever. Also ganz, ganz schlimm. Also letztlich hat Ronda das Ding hier gewonnen, Kai. Willst du was dazu sagen? Es ist ein Match, das sollte man nicht gesehen haben. Ist vielleicht was für On the Pole, oder?
Ja, aber dafür ist es nicht traurig genug.
Okay.
Also, und hier bei dem Ding, nimm Storyline-mäßig. Pflichtverteidigung, ganz klassisch. Ronda war auf der Card. Ronda ist böse, hängt mit Shayna Baszler ab. Natürlich hast du da auch die Aktion drin, schmeißt du dann in die Crowd, hast du da den Sprung in die Crowd, hast diesen Sliced Bread. Also, der ja wirklich auch nur so aus, also, der sah ja mehr aus wie ein Tag-Team.
Ja, das hat auch gar keinen Sinn ergeben. Es hat auch gar keinen Sinn ergeben.
Und Shotzi, aber gut, okay.
Da habe ich auch mich geärgert.
Es ging 7 Minuten. Es war da. Es war nicht wirklich gut. Ja, ne?
Das Match hat für mich aus ganz vielen Gründen keinen Sinn ergeben. Nicht nur, dass es gezeigt hat, dass die beiden nicht miteinander können, weil das Timing war desaströs einfach von beiden. Ich finde, es hat auch so vom Aufbau her gar keinen Sinn ergeben. Also Shayna ja unfassbar oft, wie die da eingegriffen hat. Warum das keine DQ gegeben hat, ja, weiß ich nicht. Dieses Sliced Bread hat keinen Sinn ergeben. Was heißt das jetzt? Was heißt das denn jetzt für Ronda? Also ist sie jetzt nicht fähig, so eine Gegnerin wie Shotzi hier alleine wegzubügeln, weil sie Shayna die ganze Zeit braucht?
Nee, die ist halt böse. Die weiß, weil die jetzt böse ist, dann muss sie halt noch jemanden dabei haben.
Oh. Nee, das ist übrigens das Nächste, worüber ich mich aufregen kann.
Was genau?
Also ich finde die Darstellung jetzt von Ronda mit Shayna jetzt in diesem Match fand ich absolut katastrophal. Ich fand es davor fand ich noch einigermaßen okay, aber hier war das richtig, richtig schlimm. Naja.
Ja. Ich kann ja mal Chris fragen, was er von Ronda Rousey hält.
Besser nicht. Auf jeden Fall Pflichtverteidigung, wie du schon gesagt hast, von Ronda Rousey erst, dann, also gegen Ende dann gab es so einen Top-Rope-Arm-Drag und dann Piper's Pit und dann eben den Armbar und dann war das Ding hier sehr schnell gegessen. Du hast gesagt, 7 Minuten. Nicht so schlimm, dass es einem wehtun muss, aber da war schon vieles dabei, worüber man sich lustig machen kann, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Geht weiter, wir kriegen DraftKings-Werbung, wir kriegen Cody mal wieder. Ausblick auf die WrestleMania-Woche, auch auf NXT-Deadline natürlich, mit einer kleinen Erklärung zur Iron Survivor Challenge und dann auch ein Backstage-Segment wieder mit Roman und Sami Zayn diesmal. Und dann kommen wir zum nächsten Match und das ist das Match um die US Championship zwischen Champion Seth Rollins, Bobby Lashley und soll ich ihn Beyblade nennen, Kai? Ich meine eigentlich.
Mann, ihr wollt den gleichen Gag machen. Ich dachte, jetzt, du sagst aus dem Ziel und dann wollte ich sagen, hä, komisch, ich dachte, der hat gekämpft. Beyblade Burst Quad Drive. Ich habe mir sogar extra den vollen Titel rausgesucht. Das war meine Vorbereitung für diesen Podcast.
Also, Matthew von Botchomania freut sich, oder?
Also, ich weiß auch nicht, was. War das geplant? Schon, oder? Weil dafür war es. Also, das lief ja durch. Also, ich weiß auch nicht. Also, das wirkte so wie: Ah, Mann, Scheiße, wir haben kein YouTube Premium abgeschlossen. Wir müssen jetzt kurz, bevor wir den Titantron gucken können, müssen wir diesen 30-Sekunden-Spot gucken, den man nicht skippen kann.
Ich habe halt auch gedacht: so, ist es jetzt so, dass das WWE opfert hier einen Titantron für Werbefläche?
Also, es ist wirklich. Also, wenn. Also, anscheinend ist es so. Und falls das wirklich der Fall ist, dann ist es wirklich peinlicher Müll.
Ich weiß, vielleicht war es auch einfach ein Botch. Vielleicht hat einfach jemand einen falschen Knopf gedrückt und hat es da nicht gemerkt und war auf Toilette, wie du es sonst immer machst.
Ja, glaube ich nicht. Dafür war es zu lang.
So, wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass das hier so ein Showstealer.
Einfach Beyblade. 2022.
Ich weiß noch, als ich damals in der Redaktion noch gearbeitet habe und das ist nicht, das müsste so 18 Jahre her sein, so um den Dreh. Da haben wir Beyblade damals aufs Cover genommen. Das hat keinen Arsch interessiert. Und jetzt ist es Beyblade's back. Oder war nie weg, ich weiß es nicht. Aber Kai, wir haben hier uns hier so ein bisschen so ein Showstopper erhofft. Hat's den denn gegeben hier? Also wir können es ja schon mal sagen. Also Austin Theory holt sich am Ende den Sieg auch so ein bisschen sneaky. Und Seth Rollins ist ein paar Mal nah dran, auch mit einem schönen Step-Up-Stomp hier gegen Lashley, der dann letztlich so ein bisschen aus dem Match genommen worden ist. Wie hat es dir insgesamt gefallen? War es das Match, was du dir erwartet hattest, oder ist es so ein bisschen zu den Erwartungen zurückgeblieben?
Am Anfang war ich nicht begeistert, weil es am Anfang das war, was du in der Preview so ein bisschen prophezeit hast. Und zwar, man schmeißt immer einen raus und dann ist eins gegen eins. Und das hatten wir lange Zeit.
Ja.
Es war zwar dann trotzdem unterhaltsam, wie zum Beispiel die Tatsache, dass dann erst Bobby die Clothesline Theory auspackt und danach dann Rollins nochmal das Gleiche. Das war dann ganz witzig, oder dass dann auch ein Theory, also häufig hat Theory gelitten darunter, dass er dann da in die Timekeepers Area geworfen wurde. Das war schon okay, aber es kam dann eben zu diesen klassischen 1 gegen 1 Situationen, wo du dir eigentlich denkst, ja gut, wozu brauchen wir jetzt hier ein Triple Threat Match?
Ja.
Zeigte natürlich auch, wenn man es jetzt schönreden möchte, nach dem Motto, ja, eigentlich brauchen wir den Theory gar nicht, weil wir entscheiden das unter uns und der ist eigentlich nur so ein Zampano, der noch daneben steht. Also, ne, wenn man es jetzt Storyline-mäßig ein bisschen rechtfertigen möchte.
Ja.
Das war am Anfang mein Problem, aber gerade in der zweiten Hälfte hatten wir wirklich viele echt gute, kreative, vielleicht auch witzige, ich denke an den doppelten Hurtlock, ja, Aktionen, die alle drei betreffen. Es gab den Stomp, mit dem Step über Theory zum Beispiel, das mochte ich. Den doppelten Hurtlock fand ich auch ganz witzig. Also, und dann auch, wie dann verschiedene Sachen unterbrochen wurden. Diese ganze Aktion, die gestartet wurde vom Falcon Arrow, der daneben ging, in den Hurtlock gegen Theory, die Unterbrechung durch den Frog Splash, sowas alles. Das sah gut aus, das sah rund aus, das mochte ich. Also, die zweite Hälfte hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn diese US-Title-Fehde, was schon mal generell gut ist, dass wir eine vernünftige Fehde um den US-Title haben, aber auch mit den drei Leuten weitergeht. Weil ich fand, die hatten hier eine gute Chemie zusammen und darauf kann man aufbauen, weil das waren echt starke Dinger, meiner Meinung nach.
Ja, ich sehe das Match ganz genauso. Also ich habe am Anfang auch so ein bisschen gebraucht, so, wie läuft das hier? Und gerade Lashley hat ja anfangs hier alles dominiert quasi, hat ja beide mehr oder weniger aufgeräumt und dann gab es ja diesen, ich hab erstmal einen Twisting Dominator, den er gezeigt hat. Und Theory hat dann ja den Ref rausgezogen. Dann gab es draußen den Brawl, auch mit der Timekeepers Area. Auch so ein Callback ein bisschen zu Raw mit dem Stuhl. Aber diesmal war Lashley ja auf der Hut und hat den Stuhl quasi sich geschnappt. Und als dann Rollins rausgeflogen ist mit dem Knie und dann mit der Treppe, die dann zum Einsatz gekommen ist von Theory und dann die Dives dann auch von Rollins, auch wenn ich nicht so der allergrößte Fan davon bin, dass man jetzt ständig diese Dives zeigen muss, aber hey, ist halt so, ist halt Rollins, der ja auch im kompletten Babyface-Modus hier gewesen ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also der war ja hier sowas von der Gute, dann auch mit dem Flip-Dive noch zum Abschluss auf den Füßen gelandet, warum auch nicht, wenn man es kann. Ich sehe es, aber das zweite Match, die zweite Mannschaft sehe ich ganz, ganz genauso. Also da war ich dann auch wirklich drin, da hat es richtig Spaß gemacht. Gerade auch den Rollins, finde ich, sah hier sehr, sehr gut aus, während Lashley so ein bisschen nicht in die zweite Reihe gerückt ist, aber er hat diese Dominanz so ein bisschen verloren, die er in der Anfangsphase gehabt hat. Und das, finde ich, hat dem Match gut getan, obwohl er mit diesem doppelten Hurtlock natürlich noch immer gezeigt hat, hey, wenn ich wollte, ne, ich kann euch beide fertig machen, wenn das sein muss. Sah natürlich auch so ein bisschen ulkig aus, ne? Aber ich mach's dann eben auch, dass Theory auch hier versucht hat, den A-Town Down durchzubringen. Auch, dass wir hier ein Pedigree gehabt haben. Natürlich, es gab auch wieder den Phoenix, der immer daneben geht, ne? Muss sein.
Übrigens, das meinte ich auch. Ich meinte auch gerade nicht den Falcon Arrow, der daneben ging, sondern den Phoenix Splash, der diese Sequenz eingeleitet hat.
Ja, den Falcon Arrow hatten wir ja dann ja zum Schluss hier Wo es ja einen Falcon Arrow vom Top Rope gegeben hat. Rollins und Theory rollen quasi durch und im Ansatz für den nächsten Falcon Arrow gibt es ja dann den Spear gegen Rollins. Theory wirft dann Lashley raus und nutzt dann die Gelegenheit, um Rollins zu pinnen. Und wir haben hier den Titelwechsel, den ich dummerweise nicht getippt habe, weil ich.
Nee,
weil ich.
Der wirft nicht raus.
Ich höre nie wieder auf Kai.
Ja, aber der wirft nicht raus, sondern Lashley bleibt ja so nach dem Spear erstmal kurz liegen, weil er außer Puste ist. Übrigens, das mochte ich auch ganz gerne. Nach dem Stomp gab es dann diese Aktion, wo dann erst Theory Rollins rauswerfen wollte, dieses klassische, jetzt klaut er den Sieg, aber das wird dann ja sogar gekontert von Rollins, dass er dann Theory so halb rauswirft.
Ja.
Das mochte ich auch, dass man damit diesen klassischen Klischees so ein bisschen gespielt hat.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz passend. Und nichtsdestotrotz, ne, wir wollen ja auch hier nicht heucheln, ich bin immer noch nicht wirklich ein Theory-Fan, ne? Und ich finde es immer noch sehr gut, dass er den Koffer verloren hat, aber ich mag's, dass man jetzt langsam merkt, oder schon auch seit den letzten Wochen, dass er einen anderen Anstrich bekommt. Auch gerade diese Ruchlosigkeit, wie er dann Lashley mit der Treppe umkloppt, dass er jetzt sehr von diesem grinsenden Social Media, haha, witzig, ich bin der Dumme, so ein bisschen wegkommt und mehr in so eine ruchlosere Richtung geht. Da kann man auf jeden Fall besser mitarbeiten. Und ich sag mal jetzt ganz plakativ, dass mir die Triple H-Version von Theory besser gefällt als die Vince McMahon-Version.
Kaufe ich. Komplett, ja. Macht absolut Sinn. Und jetzt die Frage an dich, Kai. Hast du das Wort Ruchlosigkeit verwendet, bevor du mich kanntest?
Ich glaube, ja, weil das ist so ein Wort, das wurde auch damals bei DSF oder Sport 1 immer sehr mit Dingens in Verbindung gebracht, mit Edge.
Ach so, okay. Na gut, dann ist das der innere Carsten Schäfer, der aus mir spricht, meinst du?
Das stimmt.
Okay.
Das Wort, das ich durch dich kennengelernt habe, ist Meandern.
ja, also ich bin aber auch komplett dabei. Also man geht letztlich diesen Weg, den man jetzt mit Theory beschritten hat, den geht man einfach weiter. Es ist konsequent. Warum ich da an mir selber gezweifelt habe im Tippspiel, weiß ich selber nicht genau. Aber egal, es ist konsequent, wie man jetzt weitergeht. Man nimmt diesen Charakter und sagt, der hat sich jetzt geändert und als Konsequenz daraus gibt es den Titel. Macht für mich Sinn, kann man absolut so machen. Und damit können wir dann eigentlich auch schon Richtung Main Event gehen. Wir haben jetzt noch ein paar Spots hier gehabt, Trailer, Miss und auch Dexter Loomis noch dabei, Black Friday mit
toll, brauchen
New
wir
Day und ein bisschen Kleinkram. Ja, dann sind wir beim Main Event angekommen. Wir haben natürlich jetzt hier die Bloodline und die trifft im Wargames Match auf die Bruising Brutes und auf die Kollegen Drew McIntyre und Kevin Owens. Erstmal
Brawling Brutes,
was hab ich an Bruising Brutes geschrieben?
Keine Ahnung, ich dachte, das sollte ein Gag werden, da war ich so, hä?
Nee, die Brawling Brutes, ich weiß auch nicht genau, was mit mir manchmal los ist, es war ein langer Tag. Nein, die Brawling Brutes natürlich, du hast vollkommen recht. Kevin Owens, hier erstmal mit dem Dusty Rhodes Shirt, was mir sehr gut gefallen hat, weil er ja auch, Dusty Rhodes ist ja quasi der Erfinder der Wargames, hat er ja nochmal betont, auch einen passenden Elbow natürlich für den Bionic Elbow dazu und auch als einziger in Straßenklamotten, das muss ich auch nochmal betonen, finde ich auch ganz geil, dass wir auch mal hier so einen Outfit-Wechsel haben. Das hat man sehr oft auch bei den Wargames gehabt, dass dann quasi eine Partei, keine Ahnung, sich angemalt hat oder Teamfarben getragen hat. Das hat mir hier teilweise so ein bisschen gefehlt. Hätte ich mir gewünscht, Kevin Owens.
Na gut, die Bloodline hatte ja komplett Teamfarben, ne?
Ja, aber jetzt auch zum Beispiel bei den Damen, ne? Also,
ja. Aber also das bei der Bloodline, das mochte ich schon ganz gerne mit dem Rot.
Ja, passt. Und dann haben hier ja, also Jey Uso und Butch haben hier den Anfang gemacht. Und ich finde, dieses Match kann man ganz hervorragend auch so in zwei Teile teilen. Also das ist so ein bisschen, erste Hälfte ist so ein bisschen die Brutes gegen die Bloodline. Und danach hat eben diese ganze Geschichte mit Sami Zayn und Kevin Owens mehr Fahrt aufgenommen. Aber wir haben natürlich auch schon im frühen Verlauf des Matches diesen Moment gehabt, wo ja, Sami Zayn reinkommen will als Zweiter für die Bloodline. Nein, es will Jimmy Uso will reinkommen.
Und, um natürlich Jay zu helfen.
Genau, um seinem Bruder zu helfen. Und dann hält Roman ihn ja zurück und sagt, nee, Sami macht das jetzt. Und wir sehen jetzt mal, wie Jay und Sami zusammenarbeiten. Ich finde, dieses Match hat man sehr clever um diese Sami Zayn-Jay Uso-Geschichte aufgebaut. Und das hat es für mich hier tatsächlich sehr stark hervorgehoben, abgesehen davon, dass die Action auch gut gewesen ist. Also auch, ich fand auch die Anfangsphase geil mit Butch, der hier das macht, was ein Pete Dunne halt seit vielen Jahren schon getan hat. Finger verdrehen aufs Ekeligste, oder?
Ja, das. Also am Anfang war es ja auch ein bisschen komisch mit, wir gucken uns jetzt eine Minute mal nur an. Aber dann den Käfig zu nutzen, um Finger zu verbiegen, das mag ich. Das ist unser Pete Dunne. Bitte, Herr Triple H, geben Sie ihm seinen Namen zurück. Das fand ich ganz spaßig. Und dann natürlich auch wirklich, wie Roman da wie der absolute Chef in seinem Dingen sitzt.
Der Pate.
Also wie alle stehen und er sitzt da auf seinem Stuhl. Jimmy will raus, er zieht ihn zurück und sagt so, nee, Sami, du gehst jetzt. Das hat man sehr gut genutzt, das mochte ich auch. Aber das war ja auch die Storyline. Das war ja auch so ein bisschen der emotionale Anker, den wir hier haben, den wir auch brauchen. Und so funktioniert natürlich auch ein Wargames-Match bedeutend besser. Nichtsdestotrotz hast du immer noch mittendrin diese Phase, wo du denkst, ja, ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Ne? Also, Wargames-Match ist so ein bisschen das Wrestling-Pendant zu einer Walking Dead-Staffel. Du sagst, du hast dann irgendwie den guten Anfang, dann hast du so ein Mid-Season-Finale und ein großes Finale und zwischendrin hast du so Folgen, da weißt du, ja, jetzt geht es nur darum, dass wir durch den Wald laufen für 10 Folgen. Das hast du hier nicht, aber da hast du dieses klassische, ja, jetzt kommen mal ein paar Stühle, dann kommt mal ein bisschen das und dann geht noch mal einer durch den Tisch.
Also, genau, Tisch ist ein gutes Stichwort. Entschuldige, wenn ich jetzt Wort falle. Jimmy Uso war ja derjenige, der hier Tische mitgebracht hat.
Ja.
Und dann gab es Streitigkeiten zwischen Sami Zayn und Jay Uso, weil die sich nicht einigen konnten, wer den Tisch aufbaut?
Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum es da schon angefangen hat.
Also es gibt ja viele Gründe, sich zu streiten, aber wer jetzt einen Tisch aufbaut, oder ist es einfach nur ein Zeichen, ja, das ist ja Kindergarten hier, was zwischen den beiden abläuft? Ja,
ich glaube einfach, dass sie halt generell nicht riechen können, ne?
Ja.
Das ist also egal, was für Kleinigkeiten, man braucht nur so einen kleinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und da reicht schon eigentlich alles.
So, da können wir so ein bisschen weitermachen. Ich meine, wir haben natürlich auch Backfire gesehen, was auch nicht fehlen darf. Das haben wir natürlich im späteren Verlauf auch gehabt. Noch viele Rettungsaktionen, also wo dann auch Sami Zayn Jay Uso ja auch mehrfach gerettet hat hier vor Aktionen, die er hätte kassieren sollen, wodurch er sich auch noch mal als loyaler Mitarbeiter der Bloodline quasi hier gezeigt hat. Richtig spannend, finde ich, ist dann auch geworden, natürlich als Kevin Owens dann reingekommen ist. Nicht nur, dass er Stühle mitgebracht hat, sondern dass die beiden dann eben auch miteinander interagieren. Wie hat dir das hier gefallen zwischen den beiden? Weil das sollte ja dann im späteren Verlauf auch tatsächlich eine große Rolle spielen. Stichwort Stunner gegen Roman Reigns und dann eben Sami Zayn, der hier das Save macht und quasi den Ref am Zählen hindert. Es war kein Stunner, es war eine Powerbomb, ne?
Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Die ich übrigens sehr mag und die wir viel zu selten sehen, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, also ich sag mal, als dann alle drin waren, das war dann ja auch dann wieder ganz schick, weil darauf wartet man natürlich. Wir haben es ja auch ein bisschen gesagt, gut, in einem einen Match haben die Heels den Vorteil, hier kriegen es dann die Faces, ne? Damit dann aber auch ein Roman, ähnlich wie er ist, zuletzt reinkommt. Und denkst du so, jetzt ist der Chef da. Ach,
geiler Moment, entschuldige. Aber das war ja auch geil, weil auch das die Brutes waren ja in der Zeit, also ich zähle jetzt KO und Drew McIntyre einfach mal dazu, die waren ja auch zu dem Zeitpunkt absolut dominant und hatten ja quasi mit dem gegnerischen Team aufgeräumt. Und die dann einfach da alle gemeinsam in den Seilen hängen und durchschlaufen, aber auch so voller Ehrfurcht Richtung Roman Reigns starren, der dann da in aller Seelenruhe zum Ring kommt. Also, das mal so zu unterstreichen. Und dadurch hat natürlich Sinn gemacht, zu sagen, ja, die Babyfaces haben den Vorteil, was ja so einen seltsamen Rhythmus in dieses Match reinbringt. Was, wie ich finde, aber hier im Gegensatz zu anderen Wargames-Matches nicht geschadet hat. Weil ich finde, das hat jetzt zu der Story gepasst, weil die Story war nicht die Brutes oder sonst irgendwas. Die Story war halt eben Sami Zayn und sowas, ne? Und die Bloodline. So, jetzt du.
Übrigens auch da wieder das Problem, du hast dann diesen Stare-Down zwischen beiden Parteien, wo du auch merkst, ja, eigentlich ist ganz egal, was jetzt hier die ganze Zeit passiert ist, das Match fängt jetzt an. Also, das ist halt wirklich das, weswegen ich Wargames wirklich kacke finde, ne? Weil, also, wir alle mögen es ja, wenn Storylines Sinn machen und du fürs Zuschauen belohnt wirst. Und Wargames kackt da komplett drauf. Also, ja, du hast jetzt hier 30 Minuten geguckt, ist eigentlich egal, ab jetzt hier ist Attacke und ab jetzt wird's interessant. Also jetzt in ganz extrem gesprochen. Das nervt mich so ein bisschen. Aber auch ab da fand ich auch dann schön, wie sie es genutzt haben. Natürlich, es gab dann diese 10 Beats of the Birmingham, wo wir alle nicht wissen, was da gesagt wird genau. Die es dann von jedem Brood-Mitglied gab. Das sah ganz cool aus. Da hat man auch eben diesen Spot in der Mitte sehr cool genutzt. Das mochte ich. Und ab da ging es auch wirklich hin und her mit verschiedensten Aktionen. Ich sag mal, wir hatten natürlich noch den Superkick von Jay gegen Sammy.
Ja.
Wo dann auch ein Jimmy erst eingreift, so nach dem Motto, hey, jetzt, was soll das? Und ein Jay ist da jetzt nicht wirklich bedröppelt von, dass er umgetreten hat.
Ja.
Also er denkt sich so, ja, passiert, aber finde ich auch ein bisschen gut. Und schon, was du gesagt hast, was ich auch wirklich mochte, war dann eben dieser Schlagabtausch zwischen Roman und KO, der dann da war mit dem Stunner, mit der Papa Powerbomb, die dann ja eigentlich sogar zum Sieg führen würde.
Genau.
Was ja eigentlich auch ganz cool ist für Kevin Owens, wo man sagt, er hätte jetzt prinzipiell Roman besiegt.
Ja, es war beides. Das darf man auch nicht vergessen. Also er hat hier beide Finisher ausgepackt. Ich habe es gerade falsch gesagt, ja.
Genau, und dann eben der Ref, der durchzählen würde, aber Sammy springt eben auf den Ref, hindert ihn am Zählen. Was ich dann auch wiederum mochte, um zu zeigen, Sami Zayn ist da, Sami Zayn ist loyal und mischt sich dann ja auch insofern ein, dass er sogar durch seine Aktion, weil es gibt ja diesen kurzen Diskurs zwischen KO und Sami, wo auch sagst du hier, denkst du das an deine Freunde, denkst du das an deine Familie, dann fängt er noch den Superkick ab von Jay.
Ich glaube, es war Jimmy. Ich glaube, es war Jimmy. Also ich habe Jimmy aufgeschrieben, aber ich bin mir auch gar nicht 100% sicher.
Von einem der Usos. Und dann gibt es eben den Low Blow gegen KO. Es gibt den Helluva Kick. Es gibt sehr, sehr laute Sami Uso Chants, was ich fantastisch finde übrigens. Und danach den Splash von Jay gegen KO. Und letztendlich hat dann das Teamwork von Sami und Jay Uso dafür gesorgt, dass die Bloodline hier das Ding gewonnen hat.
Ja, und Sami legt ja auch Jay Uso hier noch bereit quasi. Ne? Der legt ihm den ja auf dem Silbertablett quasi hin. Ja, also ich finde, das war vom Storytelling her, fand ich das richtig geil. Ich hatte hier wirklich Spaß und du hattest die ganze Zeit diese Frage, so wie läuft's denn? Wir haben alle damit gerechnet, dass es hier die ersten Brüche in der Bloodline gibt, dass es hier womöglich den kompletten Bruch mit Sami Zayn gibt, dass wir ein Team mit Sami Zayn und Kevin Owens bekommen. Bekommen wir vielleicht auch, aber noch nicht jetzt. Und ich bin ehrlich, ich mag das und ich finde, das war ein Match. Das hat sich gut gesteigert. Also, da waren auch so ein paar Down-Phasen drin, aber wesentlich länger, wesentlich weniger als bei den Frauen. Und insgesamt war es runder und wir haben auch mehr große Aktionen dann dazwischen gehabt. Und wir haben auch, was du zum Beispiel gar nicht angesprochen hast, zwischendurch einfach nochmal so Kevin Owens, der Jimmy Uso einfach mal durch den Tisch suplext. Einfach nur mal so zum Spaß. Wir haben auch einen Solo Sikoa gehabt. Kai, da hast du noch gesagt, das könnte hier so ein Standout-Match für ihn werden. Der hat ja schon durchaus große Momente gehabt. Also er hat einmal unter anderem Roman Reigns gerettet und dann auch das Aufeinandertreffen mit Kevin Owens. Wie siehst du das?
Ja, das wollte ich sowieso noch sagen. Also ich finde, es war hier nicht der Solo Sikoa Showcase, aber auch da natürlich, es geht hier um Sami Zayn. Und ich finde es auch ganz geil, dass wir sagen können, wir haben jetzt 2022, ist die Survivor Series und die Main Events der Run ist, was wird aus Sami Zayn? Das freut mich, das finde ich ganz geil.
Ja.
Weil wir mögen doch unseren Sami Zayn. Also von daher, ich finde das echt gut. Und trotzdem, was ich halt sagen wollte zu Solo Sikoa, ist die Sache, auf dem war jetzt nicht dieser große Fokus, aber dass der als, bewusste Wortwahl, komplett egaler Typ von NXT hochgezogen wird. So nach dem Motto, ja gut, wir nehmen halt noch einen Uso dazu, beziehungsweise wir nehmen noch einen Anoa'i dazu. Das passt jetzt ganz gut in die Storyline. Der integriert sich da verdammt stark. Und das, was er macht, macht er gut. Der wirkt da null wie ein Fremdkörper. Man merkt den auch noch nicht an, dass er noch nicht so lange dabei ist. Also klar, der ist jetzt noch ein bisschen grüner als andere oder sowas, ne? Aber ich finde, der hat sich da super integriert in diese Truppe. Also finde ich echt stark. Muss man wirklich auch mal loben, finde ich. Weil der eigentlich eher so dieser Henchman-Typ ist. Aber auch gerade in diesen Sachen, wie er da mit Sami Zayn rumgelaufen ist noch vor ein, zwei Monaten. Also ich finde, der passt da wirklich gut rein. Und Das sollte man auch definitiv loben.
Ja. Geht mir genauso. Also ich finde, man hat ihn hier auch von Anfang an gut dargestellt, weil auch beim Entrance, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er war ja derjenige, der vor dem gegnerischen Käfig, vor dem Shark Cage ja quasi erstmal stehen geblieben ist, nach dem Motto, ne? Ich habe schon gedacht, der stellt sich einfach davor, also nach dem Motto, ja, wenn der erste hier rauskommt, hau ich ihm mal ein paar aufs Maul, ne? Mach ich halt. Ich fand es auch schön, ist ja so ein bisschen Umaga-Anlehnungen, die wir hier immer wieder haben, auch diesen Brawl, den die beiden da zwischen den Ringen gehabt haben, dem No Man's Land, wie man so schön sagt, wo er dann auch erstmal die Aktion einfach gefressen hat, ne? Dann wird er in den Käfig geschubst, mir doch egal, ne? Und dann kontert er ja auch den Piledriver bzw. die Powerbomb, was auch immer es werden sollte, mit dem Backdrop. Also, nee, ich mag auch, wie man ihn hier einsetzt. Es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass da kommt jetzt irgendwann der Batista-Moment, der bricht aus, sondern er ist einfach der Muscle der Bloodline, also die funktioniert ja hervorragend. Das Schlimme ist ja, Kai, wir lobhudeln hier über Sami Zayn und über die Darstellung von Roman Reigns. Was ist denn eigentlich hier mit den Brutes? Also,
waren auch da.
Genau, also, waren die nur Statisten hier oder was?
Die hatten halt eben nicht das Spotlight hier, ne? Um die ging es jetzt einfach mal nicht. Die waren da, um die Gegner zu sein, an denen sich die Bloodline mit ihren eigenen internen Problemen abarbeiten kann. Und das ist dann auch okay, finde ich. Also, letztendlich, klar, Drew McIntyre hat ja auch seine coolen Drew McIntyre-Aktionen wieder. Auch Sheamus ist ja dann sehr badass und ich. Es gibt ja gerade zwei Gerüchte. Zum einen heißt es, entweder wir kriegen Sami gegen Roman beim Rumble oder wir kriegen Sheamus gegen Roman beim Rumble.
Ja.
Und ich würde mir trotzdem schon noch wünschen, dass Sheamus diesen Spot kriegt, meiner Meinung nach.
Ich will noch nicht, dass es mit Sami und der Bloodline vorbei ist.
Ich auch nicht, weil ich habe es gerade schon gesagt und ich habe es auch zu meiner Verlobten gesagt beim Gucken. Und ich sage es noch mal, ich bin dafür nicht bereit. wir hatten es ja schon mal, allein diese Anspielung, als er dann das Honorary Us-Shirt bekommen hat, ne?
Ja.
Wo er dann da stand, ganz bedröppelt und ihm dieses Shirt abgerissen wurde. Ey, das verpacke ich noch nicht. und es wird natürlich so sein, weil Sami hat ja die Sympathie der Leute komplett auf seiner Seite. Ne?
Absolut, ja.
Also, Sami wird nicht gegen die Bloodline turn. Es wird andersrum sein.
Ja.
Also, es wird mich stark wundern, weil du nimmst diesen Sympathieanker, den nimmst du natürlich mit, weil die Leute lieben Sami Zayn und dann werden sie ähnlich hier wie wir sein und sitzen und sagen, ach Mann, nee, der arme Sami. Und also genauso wird es ja kommen und wir werden alle kollektiv eine Träne verdrücken, aber bitte noch nicht so früh.
Ja, na, wir sind jetzt im Prinzip an der Spitze angekommen. Wir sind jetzt quasi an dem Punkt angekommen, wo Sami Zayn absolut on top ist, ne? Der ist jetzt von allen in der Bloodline akzeptiert. Also nach dem Sieg gab es ja nicht nur, dass Jimmy ihn umarmt hat und Roman ihn gelobt hat, sondern dann ist ja auch Jay zu ihm gekommen und hat ihn ebenfalls umarmt. Also die Bloodline ist hier wirklich in nie bekannter Stärke quasi neu formiert worden. Und es ist nun mal immer so, ne? Ab einem gewissen Punkt kannst du nur noch bergab gehen. Und das wird jetzt kommen. Wir sind jetzt an der Spitze. Das wird jetzt 1, 2, 3 Wochen vielleicht so gehen. Und dann wird es peu à peu, wird es halt dann eben die Probleme geben. Und dann werden die alten Feindseligkeiten, die wir haben, die werden da wieder mit einfließen. Und
ja. Also, weil wir werden jetzt ja irgendwas brauchen, wo dann der Bruch kommt.
Ja.
Irgendwas wird ja passieren. Und letztendlich, du hast es ja schon angesprochen, wir haben jetzt ja erstmal kein Pay-Per-View. Es gilt jetzt 8, 9, 10 Wochen,
eine
Storyline zu füllen. Ne?
Ja, doch 8, ja. 8, 9.
Ja.
Ja. Ich kann wieder nicht rechnen. Also es sind 2 Monate, ziemlich genau.
Ja, aber 2 Monate sind ja nicht genau 8 Wochen.
Ja, ich weiß.
Deswegen.
Ja. Du hast recht, ich wollte gerade sagen, nee, es sind 6, aber das ist mir aufgefallen, so, nee, ist ja Ende Januar. So. Okay.
Und da wird ja irgendwas passieren, ne, in dieser Zeit.
Genau.
Die Frage ist, was wird passieren? Wir werden sehen, vielleicht werden die Usos noch auf irgendeine Art und Weise doch die Belts verlieren. Und da passiert dann was, da kommt es zum Knacks. Also letztendlich ist aber auch wieder das, dass wir jetzt hier sitzen und spekulieren. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja. Und man ist ja auch dabei. Also Sami funktioniert halt so gut in der Rolle und er ist so sympathisch, obwohl er eben eigentlich er ist ja eigentlich immer noch ein Heel-Charakter, ne? Also er hat sich gegen alle Babyfaces gewandt, die hier da sind, gegen seinen vermeintlich besten Freund, der ihn schon 1000 Mal betrogen hat. Aber nichtsdestotrotz, also man hat hier sehr viel richtig gemacht. Ich fühle mich von der Geschichte total unterhalten. Das ist eine der besten Stories, die wir seit Ewigkeiten bei WWE gesehen haben. Also ich überlege gerade, ob ich schon so weit gehe. Das ist die beste WWE-Story, die wir seit Headlock-Geschichte haben. Grübel, grübel, ich weiß es nicht, vielleicht. Oh, schwierig,
also, ne? Es ist, glaube ich, nicht, also von der Emotionalität her nicht, aber allein so von der Art, wie es geschrieben ist, das schon. Weil ich sag mal, also Kofi Mania war emotionaler, definitiv.
Aber auch
da waren mehr
viel
Leute
kürzer
dabei.
Ne?
Aber wollte ich sagen, es war halt, also es war ein emotionalerer Moment, aber es war die schlechtere Storyline.
Ja. Vielleicht so das Beste seit Ciampa gegen Gargano?
Ja. Obwohl ich, also ja. Da finde ich das ja auch definitiv stärker. Ne? Also klar, es ist natürlich so außer Kalten. wenn man das nochmal überlegt und sagt, was war nochmal genau in der Zeit alles, ne, weil Headlock ist ja jetzt auch schon, wie wir gemerkt haben, letztens ein paar Jahre alt.
Bisschen.
Mit über 500 Ausgaben. Aber jetzt mal so ganz plakativ, ne, würde ich erstmal mitgehen. Aber wir können jetzt auch gerne die Leute mal in die Kommentare schreiben und sagen, ihr habt das und das vergessen. Es war doch die Storyline mit Lana und Bobby Lashley. Wie könnt ihr das vergessen? Ja, also vielleicht, falls wir da was vergessen haben, irgendwas Großes, gerne mal Bescheid sagen.
Genau, also das war jetzt nichts, was wir hier vorher geplant haben. Wir haben auch keine Listen vorher angefertigt, was sind unsere Lieblingsstorylines der letzten Jahre gewesen, sondern das war jetzt einfach nur ein ganz spontaner Take hier. Auf jeden Fall, es ist, wie es ist. Und die Survivor Series ist jetzt Geschichte, die ist in the books, Kai. Wie gehst du jetzt aus
in der Hose?
In the books. Wie gehst du jetzt aus der Show raus? Bananenfazit hier übrigens.
Bananenfazit, ja. Also viele Bewertungen, die online sind, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Die sind sehr positiv. Aber man muss ja auch natürlich bedenken, hier sitzt jemand, der mit Leidenschaft Wargames Kacke findet. Ne? Leute, verzeiht mir. Auch da, ich finde auch gar nicht diesen Ansatz gar nicht verkehrt zu sagen, am Anfang die 5 Minuten, mach die zu 3 Minuten. Dann die 2 Minuten, die 3 Minuten machst du zu 2. Klar, natürlich, da musst du auch den Leuten sagen, komm jetzt, gib mal Gas, lauf mal schnell zum Ring, ne? Nicht so wie Sami Zayn, der als angekommen ist, nur noch 2 Minuten auf der Uhr hatte.
Oder Roman.
Ja gut, Roman sowieso. Also auch über den Finn Balor Entrance, ne? Kann auch noch drüber reden, was da eigentlich los war. Ich dachte ganz kurz, ob unter der Maske nicht vielleicht doch Randy Orton steckt.
Also, ist das Network jetzt eine Zeitlupe?
Wirklich, auf halbe Geschwindigkeit? Komisch. Nee, aber hier Bananenwertung. Ich mag die Storyline rund um Sami Zayn. Ich finde das super. Und allein deswegen hatte ich natürlich auf eine Art und Weise Spaß mit dem Wargames-Match. Es geht trotzdem für das, was es ist, immer viel zu lang und es ist viel zu viel Zeitspiel. Das wird sich nicht ändern. Und bei den Frauen ist es ähnlich. Ja, du hast die Aktion. Trotzdem dauert es alles sehr lange. Ich wäre hier dann doch eher hart, weil es ist Wargames und, ne, wäre ich beinahe 5,5. Weil ich muss trotzdem sagen, Finn Balor gegen AJ hat mir Spaß gemacht. Ich hätte gern noch mehr gesehen, aber vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal. Und auch das Triple Threat Match hat mir wirklich ebenfalls viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich eine 5,5 nehmen. Ronda Rousey und Shots, die reden wir nicht drüber. Das war schlecht. Das zieht viel nach unten.
Ich bin fast überrascht, dass du eine 5,5 gibst. Ich habe bei dir mit einer 4,5 oder sowas gerechnet.
Ja. Na, ich glaube, ich würde sogar eine 5. Weil ich habe Ronda und Shotzi zu wenig mit reingenommen. Ich nehme eine 5.
Also, weil ich hätte mir jetzt wirklich auch die 5,5 gegeben, weil mir hat es 5,5 mit einem kleinen bisschen Richtung 6, aber nicht ganz. Mir hat es eigentlich recht viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich fand der Opener hat sich gezogen in meinen Augen, aber die beiden Matches in der Midcard, also die beiden Männer-Matches in der Midcard, die fand ich beide gut. Mit Tendenz nach oben. Und dann eben der Main-Event. Sorry, der hat mich halt mitgenommen, ne? Also da war ich halt komplett dabei. Ihr merkt, wie ich darüber rede. Ich habe schon gesagt, Sami Zayn, mein Spirit-Animal, auch wenn mein Bart inzwischen ein bisschen kürzer ist, seiner ja auch. Also auch da gleichen wir uns. Deswegen bin ich da ein bisschen positiver als du und pack eine 0,5, eine 0,67 packe ich oben drauf und sag, das hat mir Spaß gemacht. Auch die Länge vom Pay-Per-View, muss ich sagen, hat mir gut gefallen, weil das eben überschaubar gewesen ist, sagen wir es einfach mal so. Und da kann ich dann auch 40-Minuten-Matches ganz gut aushalten. Nee, hat mir Spaß gemacht, fand ich eine gute Show und fand ich unterhaltsam. Kann ich gar nicht anders sagen und dann eben das emotionale Moment durch die Story habe ich, glaube ich, jetzt hier schon ausreichend kundgetan. Kai.
Ja.
Wir sind durch, oder?
Wir sind durch. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen, weil du eben nicht dieses eine Pay-Per-View am Horizont hast. Premium Live-Event meine ich natürlich.
Ja. Kein Day One diesmal.
Ja.
Auch ganz gut. Ich bin auch neugierig, wie man das jetzt aufdröseln wird. Ich meine, starker Fokus wird natürlich auf der Bloodline-Geschichte liegen. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier und da noch eine Überraschung kriegen werden. Aber warum denn nicht? Ne? Also auch da Richtung Weihnachtsprogramm, was man da noch planen wird, was man da noch auffahren wird, da sollen ja wohl Shows getaped werden, so wie ich gelesen habe. Gucken wir mal, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Aber ich finde, Survivor Series hat Spaß gemacht. Auch da wieder, schreibt natürlich gerne eure Kommentare oder eure Wertungen in die Kommentare. Kommt bei uns auf den Discord, um damit zu diskutieren. Also gerade im Spoiler-Kanal geht es da ja auch schon einiges heiß her. Ja, Kai, und damit würde ich sagen, können wir auch einen Deckel jetzt zumachen, oder willst du noch was sagen?
Machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf. Sonntag ist dann auch vorbei. Zündet euch noch ein Kerzchen an. Habt ein bisschen Lebkuchen oder Glühwein oder was auch immer ihr gerne hättet. Und wir hören uns dann hier im Freefeed an selber Stelle in der kommenden Woche am Sonntag wieder. Da sprechen wir dann über die Regentschaft von Triple H, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was hat sich wirklich geändert und was muss sich da noch ändern? Und ansonsten auf unserem Interviewkanal natürlich noch reinhören. Da gibt es dann ab Donnerstag das Interview mit Michael Oku. Super interessant über seine Vergangenheit, über seine Matches und Geschichte mit Will Ospreay, auch über die Pandemie, wie ihn das beeinflusst hat und so weiter und so fort. Echt ein cooler Talk. Hört da rein am Donnerstag. Und in dem Sinne sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.